Auf an Ratsch.
Ja, eine neue Folge Auf an Ratsch. Diesmal als erste Mal sitze ich mit meinem Gast nicht am selben Tisch. Ist ein bisschen schade, aber es ging jetzt nicht anders, weil wir beide zeitlich so eingespannt waren. Ich freue mich trotzdem sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Der Franz Obermeier ist heute mein Gast. Der ist IT-Experte, hat Firmen, die auf der ganzen Welt tätig sind und ist gleichzeitig auch sehr gerne Biobauer. Wie das Ganze zusammenpasst, das würde ich dich heute gern fragen. Franz, danke, dass du jetzt da bist.
Sehr gerne, ein herzliches Grüß Gott.
Die übliche Frage am Anfang, wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ich bin ja in einem Betrieb, der von der Pandemie wenig beeinträchtigt ist und von dem her alles gut, alles perfekt. Bisschen angenehmer wäre es, wenn wir uns jetzt auf ein Bierchen treffen könnten, aber das holen wir nach.
Ja, würde ich auch sagen. Ich bin auf das Thema soziales Unternehmertum mal gestoßen, als ich auf YouTube einfach diverse, das ist ja schon fast ein Kampfbegriff für negative Startups in Berlin angeschaut habe, aber da gibt es durchaus auch, die so Utopien vertreten und einfach das Unternehmertum verändern wollen. Und das hat mich schon beeindruckt bei aller Naivität, die vielleicht da mitschwingt ein Stück weit. Und dann habe ich irgendwann gehört, ein ähnlich denkender Mensch, der hat hier eigentlich einen relativ, sagen wir mal, konventionelleren Betrieb im IT-Business, aber denkt in eine andere Richtung. Und das fand ich sehr spannend. Und vielleicht kannst du ein bisschen was zu dir erstmal sagen und was du eigentlich in deinem Business, wie man heutzutage sagt, machst.
Gerne. Ja, mein Name ist Franz Obermeier, ich bin 51 Jahre, verheiratet, zwei Kinder und bin in der IT-Sicherheit und Informationssicherheit tätig mit unserer Fox Group, die ich im Jahre 1992 gegründet habe und dieses noch kleine Unternehmen von vier spezialisierten Firmen, wir haben in Summe 47 Mitarbeiter, ist dann mit den Dingen rund um die Informationssicherheit, aber auch den sicheren Betrieb ausgestattet für den klassischen Mittelstand, aber auch für einige Großkonzerne.
Du bist aber, bist du in Kirchweihdach groß geworden?
Ja, also vor meiner IT-Laufbahn, wenn man es so nennen will, hatte ich auch einen ehrlichen Beruf erlernt. Also ich bin gelernter Landwirt und es gibt ja den schönen Satz, jeden Beruf kann man erlernen, aber als Bauer muss man geboren sein. Und da ist sehr viel dran. So habe ich die klassischen Dinge wie Berufsgrundschuljahr und dann später auch Berufsschule und die klassische Winterschule mit anschließender Technikerausbildung, Techniker für Agrarinformatik in Landsberg am Lech gemacht und mich dann erst anschließend Richtung IT weitergebildet, aber die Wurzeln der Landwirtschaft auch nie vergessen und auch nie vernachlässigt, wenn es um so Themen ging wie Nachhaltigkeit und so weiter.
Wie war denn dein Kindheit, bevor wir jetzt aufs Unternehmerische ein bisschen einsteigen, aber ich meine, es ist ja sehr ländlich geprägt, wenn du dann auf einem Hof groß geworden bist und so, erzähl doch da mal ein bisschen was.
Ja, die Kindheit war geprägt von der Landwirtschaft. Wir hatten jetzt nie so dann die einwöchige oder gar zweiwöchigen Urlaub. Der Jahresurlaub hat sich dann wirklich immer zusammengespart auf einen Sonntagsausflug, bei dem man dann meistens ein bisschen später wegkam, so irgendwann am Vormittag, und dann natürlich abends zum Stall wieder nach Hause musste. Aber ich darf hier schon so sagen, dass ich eine sehr glücklich eingebettete Kindheit hatte und auch mit der Freiheit, die so ein landwirtschaftlicher Betrieb mit einigen Hektaren und Freiheiten um sich rum mit sich bringt. Und das hat natürlich schon auch für ein Kind seine immense Vorteile. Und ich behaupte immer, das ist für ein Kind auch eine artgerechte Haltung, wenn es nicht irgendwo eingepfercht ist.
Also habt ihr so richtig mit Kühe und Schweinderl oder welche Art der Landwirtschaft habt ihr da betrieben? Oder kannst du ja gleich auch den Querverweis auf heute schlagen, weil du bist ja jetzt Biobauer auch noch im Nebenerwerb. Also das, erzähl mal ein bisschen, ist es derselbe Hof auch wie von den Eltern?
Ja, das ist der elterliche Betrieb, der seit mittlerweile 8 Generationen in unseren Händen ist und der dann auch ein Vollerwerbsbetrieb war zu Zeiten meiner Eltern, die dann auch mit 40 Kühen Anbindehaltung, mit einer eigenen Aufzucht, mit Bullenmast, mit Schweinemast im kleinen Stile dann wirklich das komplette Portfolio geboten hat, wo wir dann wirklich mit Hühner alles so entsprechend hatten, was so ein damaliger bäuerlicher Familienbetrieb auch als logisch und konsequent darstellte. Es hat sich ja heute intensiv verändert. Heute haben wir einen, ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, viehlosen Betrieb. Stimmt nicht ganz. Ich betreibe mit meiner Familie, wobei mir mein Sohn hier insbesondere sehr viel hilft, aber auch Mutter, Frau, Tochter sind alle dabei. Wir haben weitgehend auf Filos umgestellt. Wir haben 7 Ziegen und einen Esel und einen Hund. Und das ist unsere ganze Nutztierlandschaft.
Hat das einen Grund, also wo man vielleicht einmal sagt, ja, ich mag keine Tiere mehr halten oder ist es vielleicht auch vom Nutzen her nicht mehr so hoch oder vom Erwerb? Was waren die Gründe dafür?
Wir haben den Hof natürlich berufsbedingt arbeitsextensiv umgestellt, sodass die Arbeitsspitzen planbarer sind. Ich habe ja dann doch auch des Öfteren Audits und Beratungen deutschlandweit oder ja vor Corona Indien, Atlanta und so weiter mal durchzuführen. Und dann ist man natürlich mal eine Woche weg oder 2 Wochen weg. Und das lässt sich einfach nicht vereinbaren mit einer Nutztierhaltung. Verstehe, ja. Die Ziegen weiden das Ganze ab bei uns rund um Haus und Hof. Die sind dann am Hang und weiden die entsprechenden Flächen ab, aber machen so relativ wenig Arbeit, solange sie nicht ausbrechen, und das machen sie nicht sehr häufig. Und dann klappt es eigentlich sehr, sehr gut. Die werden auch nicht, wo wir immer wieder befragt werden, das sind keine Nutztiere im klassischen Sinne. Das heißt also, das sind lauter männliche kastrierte Böcke, und die werden nach dem Motto, man muss nicht alles essen, was 4 Beine hat, auch nicht geschlachtet, sondern die sind wirklich rein dazu da, die Weiden abzufressen.
Die tierischen Rasenmäher quasi.
Genau, und Spaß zu machen, muss man auch dazu sagen. So ein Hof ganz ohne Tiere, da fehlt schon was.
Das stimmt, das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich bin schon irgendwie mittlerweile schon ein bisschen ein Gegner von Nutterhaltung und so, aber ja, ist ein ganz schwieriges Thema, soll ja gar nicht so im Mittelpunkt stehen, wobei das natürlich auch irgendwie, ich sage mal auf Englisch, so eine Art Mindset hat, wo ich schon merke, dass du so über den Tellerrand schaust, ja, und jetzt nicht nur, glaube ich, arbeitsbedingt, wenn man schaut, IT-mäßig in andere Länder, sondern du gehst halt auch andere Wege, und das würde mich halt interessieren, hat es bei dir dann so einen Scheuter gegeben, der sich umgelegt hat? Hast du mit Menschen verkehrt, die dir das gezeigt, aufgezeigt haben? Oder, ich meine, wenn jemand so landwirtschaftlich geprägt rauskommt, dann ist das doch eher unüblich, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, man kann ja in vielerlei Hinsicht lernen. Also bei mir waren es durchaus auch einige Negativbeispiele, von denen ich sehr viel lernen konnte. Es waren jetzt zum Beispiel auch so Eindrücke, die ich in Dubai hatte, wo ich einfach gemerkt habe, dass das Land ist vom Bodenkontakt so weit weg, wie man es einfach gar nicht darstellen konnte. Wenn man dann gefühlt in jedem Einkaufszentrum in einen Kühlschrank läuft und draußen hat es 40 Grad, wenn jedes Bushäuschen dann runterklimatisiert ist. Und das waren so viele Erlebnisse, die mich im Laufe der Zeit geprägt haben. Und das war dann der Grund, warum ich auch noch in Dubai so ein Nachhaltigkeitsseminar entworfen habe, wo man dann die Brücke schlägt zwischen hier Landwirtschaft, weil was gibt's dann letztendlich Nachhaltigeres, wie in der Landwirtschaft, speziell auch in der Forstwirtschaft zu arbeiten. Ich hatte da mal eine Diskussion mit einem Nachhaltigkeitsmanager von einem DAX-Konzern, wo ich dann nach einer kurzen Zeit feststellen musste, wir werden mit unseren Meinungen nie übereinander kommen, weil für mich heißt Nachhaltigkeit denken in Generationen. Wenn ich jetzt im Wald irgendwo Bäume anpflanze, dann wird das kein Benefit für mich, für meinen Sohn, wahrscheinlich auch nicht mal für einen Enkel sein. Und dann redet man halt schnell über Generationen bei einem DAX-Konzern. Maximal, das ist schon wirklich das allerhöchste der Gefühle, heißt Nachhaltigkeit denken in Quartalen, wo man dann einfach auch wieder sagt, okay, lohnt sich das für mich noch? Ich bin ja dann vielleicht sogar eh schon wieder beim nächsten börsennotierten Konzern und dann lassen wir mal diese Entscheidungen links liegen. Und das ist wirklich so ein häufiger Fall, der mich auch geprägt hat, also wirklich auch die Arbeit in den Großstädten, die Denkweise dann von einigen Großkonzernen und auch die fehlende Nachhaltigkeit bei selbigen, die dann in mir immer mehr die Frage, die ich mal ganz, ganz provokant gesehen habe, wie können wir unseren Enkeln eine Welt hinterlassen, für die wir uns nicht schämen müssen? Und diese Frage, sich selber zu stellen, war mir dann recht wichtig. Und so kamen wir dann gemeinsam überein. Wir stellen die Landwirtschaft auf Bio um, wir stellen die Landwirtschaft auf Pfluglos um, wir schauen, dass wir Richtung Humusgewinnung was machen können und haben uns da einfach auch intensiv weiter und fortgebildet. Und ja, das Wichtigste, es macht einen Riesenspaß.
Das, was du jetzt alles erzählt hast, das war aber weit vor, bevor wir, sage ich mal, diesen grünen Gedanken durch Fridays for Future und sämtliche andere Bewegungen und so. Also das ist ja jetzt erst in den letzten 5 bis 10 Jahre eigentlich so groß geworden und dann vielleicht so Anfang der 90er durch die Grünen. Warst du da irgendwie politisch auch angefixt? Weil das ist ja auch immer was die Partei vor sich herträgt oder wir wollen den Kindern eine gute Welt hinterlassen. Das ist schon auch sowas, was man aus der Politik hört.
Ja, wobei es hier natürlich dann häufig speziell in den 90er Jahren um Dinge ging, die waren ja dann doch teilweise extrem und wurden nicht verstanden, wurde dann auch in meinem Alter mit 20 Jahren von mir nicht verstanden, muss ich ganz offen und ehrlich dazu sagen, mit so die Denke hat bei mir wesentlich später begonnen. Also in den wilden Jahren, wie es immer so schön heißt, habe ich mir dann nicht so sehr die Gedanken über Nachhaltigkeit gemacht, auch nicht die Gedanken, jetzt könntest du mal den Betrieb, den du später mal übergeben bekommst, auf Bio umstellen. Das waren wirklich so Gedanken, die dann gereift sind. Ich habe den Betrieb 2007 übernommen und so haben wir das dann Stück für Stück umgebaut. Ich hatte das Glück auch, einen sehr stabilen Betrieb übernehmen zu dürfen. Also sprich, meine Eltern haben da einfach schon eine gute Vorarbeit geleistet, sodass einfach die Stabilität des Betriebes da war, sodass man dann auch Neues wagen konnte.
Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du hast eigentlich die Erkenntnisse aus deinem anderen Job, aus der IT-Branche genommen und dann eigentlich auf dein ganzes Leben übertragen, beziehungsweise auch dann auf die Landwirtschaft, oder?
Definitiv, ja. Also es ist natürlich, die IT-Branche ist ja die Highflyer-Branche schlechthin, wo man eben besagten Bodenkontakt kaum pflegt, wo man dann auch im Jahr 2000 gehörig auf die Nase fiel, weil die Old Economy, die man immer belächelt hat, ja alles falsch macht, die IT ja alles schneller, besser, höher und weiter kann. Und dann gab es halt mal die ersten Konkurse, gab es halt mal die ersten Börsencrashs. Und das sind in meiner Branche, in der Branche rund um die IT natürlich schon auch Gepflogenheiten, die heute noch on vogue sind und wo man dann schon des Öfteren auch gegensteuern will, gegensteuern muss und wo man dann auch die Denkweise ein bisschen ändern sollte. So will ich nicht sein.
Hat es bei dir auch, sag ich mal, gedauert, im Speziellen jetzt bei der IT? Also hast du da vielleicht auch Dinge getan, was du heute nicht mehr tun würdest? Oder bist du auch irgendwie ein Stück weit auf die Schnauze gefallen? Oder in diese Richtung, hat es da auch was gegeben? Oder war das von Anfang an so die Ansicht, dass man was komplett anders machen möchte?
Ja, grundsätzlich glaube ich, kann keiner von sich behaupten, dass er alles richtig gemacht hat in seiner Vergangenheit, in seinem Unternehmertum. Da gehören viele dazu. Es gilt der Spruch, aus Erfahrung wird man klug und man lernt auch aus den Fehlern. Ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich sagen würde, wie es manche machen, ich will keinen Fehler missen. Also da fallen mir schon einige ein. Aber ich habe so ein Buch, meine größten Fehler, wo viele Top-Manager eben auch ganz offen darüber berichten. Fehlerkultur ist was auch ein bisschen fehlt und auch dazugehört, dass man sich immer wieder selbst reflektiert und dann immer sagt, okay, wenn man den Schritt in diese oder in jene Richtung ging, das war jetzt mal falsch, aber ich hatte immer das Glück, bei mir waren es immer nur kaufmännisch schnell korrigierbare Fehler, die dann den Unternehmenserfolg langfristig nicht dramatisch beeinträchtigt haben. Und von dem her gibt es natürlich immer wieder mal was zu korrigieren. Muss man seinen Betrieb auch immer wieder mal modifizieren, immer wieder mal auf den Kopf stellen. Nur so wird man auch zukunftsfähig bleiben.
Ja. Wenn wir jetzt mal konkret werden hinsichtlich des Unternehmens, also erstmal würde mich interessieren, ja, wie ist jetzt der Landwirtssohn und der landwirtschaftliche Ausbildung genossen hat, wie kommt so jetzt so einer dann auf die Idee, in die IT-Branche zu gehen, in einer Zeit, wo das jetzt, weiß ich nicht, wie war das damals? War das so unüblich, wie ich es immer jetzt denke, oder teilst du mich da?
Ja, durchaus. Es war schon unüblich und ich hatte halt damals dann mit dem Gang in die Informatik, also nach der Technikerschule, noch einige Fortbildungen gemacht und habe dann einige Dinge in der Landwirtschaft auch anwenden wollen. Zum Beispiel Dinge wie eine Ackerschlagkartei, zum Beispiel Dinge wie einen Kuhplaner und habe dann gemerkt, ja, da gibt's ja gar nichts Vernünftiges und begann dann mit der Softwareentwicklung und das hat ganz gut geklappt. Habe dann den klassischen Kuhplaner, den Fox Kupel und
was ist denn das? Muss ich erklären.
Es ist gar nicht so raffiniert, wie man meinen könnte. Also die Firma Fox Group, Fox IT, das ist alles beginnend mit meinen Initialen, also nicht der englische Fuchs, sondern nur Franz Obermeier Xaver, hört sich besser an wie Fxo IT oder Fxo Group. Und so hießen dann auch die Produkte. Also relativ wenig einfallsreich. Und dann hatte ich mal einen Kuhplaner fürs Herdenmanagement geschrieben, im Auftrag für ein Unternehmen, hatte dann anschließend eine Ackerschlagkartei geschrieben und dann eine Warenwirtschaft für Handwerk und Mittelstand, die dann eben auch genau diese Dinge beinhalten sollte. Eine einfache Lösung, eine einfache IT, eben weg vom Gedanken, alles verkomplizieren zu müssen, hin zum Keep it simple Gedanken. Und ja, das war nicht wenig erfolgreich. Also das war dann wirklich ganz gut. Und so konnten wir da ein ganz angenehmes Wachstum hinlegen im Laufe der Jahre oder ja Jahrzehnte, wenn man jetzt schon sagen muss, old man is speaking.
Ja, aber du warst ja nur relativ jung dann, oder? Also wenn ihr jetzt mal so zurückgerechnet, warst Mitte 20 dann, oder?
Ja, genau. Also ich habe mit 22 Jahren die Firma gegründet. Ja, ich gebe heute des Öfteren auch Vorträge für Start-up-Unternehmen, für einfach Unternehmensgründer. Und wenn mich heute jemand fragen würde, mit dem Wissen, mit dem Kapital, würde ich wahrscheinlich sagen, du kannst dich niemals selbstständig machen, aber wenn du willst, mach das. Und von dem her gehört, und das war auch bei mir dann das Entscheidende, immer eine gehörige Portion Leidenschaft dazu, eine gehörige Portion Spaß dazu, und dann wird's auch klappen. Also wenn man dann das nötige Engagement bereit ist, entsprechend einzusetzen und sich den Rest erarbeiten kann, dann wird's auch gut gehen. Und so war's bei mir damals auch, dass ich eine Menge Spaß drin gefunden habe. Ich hatte dann so einen klassischen Ladengeschäft, wo so PCs für Endkunden dann auch verkauft wurden, und das lief auch ganz gut und ganz lange gut. Ich hatte dann das Ladengeschäft, bevor die große Welle kam, mit Aldi Computer, mit Bildzeitung Computer, da meinte jetzt jeder, er muss jetzt irgendwie Computer verkaufen. Dann bin ich zurückgewichen mit einem damals noch recht profitablen Unternehmen und habe Richtung B2B, also Richtung Unternehmensberatung und auch Unternehmens-PC-Netzwerke und so weiter begonnen, also klassisch Business to Business. Und das war dann auch ein wichtiger Weg und ein entscheidender Weg für die Zukunft.
Ja, wenn man die jetzt in die letzten Tage so kennenlernen durfte wie ich, dann ist einem aufgefallen, ja, dann kommt schnell einmal, ja, Ralf, dann bin ich um 17:45 im Büro schon, dann habe ich um 18:45 meinen Termin, oder auch dann in die andere Richtung, ja, also bis 20 Uhr bin ich jetzt dabei im Büro, also bist schon ein Arbeitstier, oder?
Ja, also das würde ich jetzt so nicht sagen, weil ich habe mal, ich denke mal immer so, wenn man das macht beruflich, wo man Spaß hat, dann muss man sein Leben nie mehr arbeiten. Und mir macht wirklich Arbeiten Spaß. Und gerade zur Zeit ist man dann auch als Unternehmer noch ein bisschen mehr gefordert und werden die Tage länger, wenn es darum geht, dass man eben auch das Schiff durch den Corona-Fluss lenken muss, dass man auch einige Entscheidungen wieder treffen muss, um das Wachstum, das wir Gott sei Dank auch in der Corona-Zeit hingekriegt haben, auch zu manifestieren, um auch wieder neue Mitarbeiter, wo wir dann auch recht erfolgreich waren und sind und auch nach wie vor auf der Suche sind, onzuboarden. Und das sind so Dinge, da ist man einfach als Unternehmer gefordert, aber das wird auch dann wieder Zeiten geben, wo man wieder ein bisschen weiter zurücksteckt, wo man dann wieder sich mehr anderen Dingen widmet. Aber auf Dauer ist jetzt ein 15-16-Stunden-Tag nicht Standard. Zurzeit ist man ein bisschen mehr gefordert, und das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, sondern jetzt muss man ran.
Was ist denn so neben der Arbeit, die dir Spaß macht und dir wichtig ist, was ist sonst in deinem Leben wichtig?
Ja, ich zähle ja jetzt dann durchaus die Landwirtschaft auch erweitert als Hobby mit rein. Also wir haben da jetzt wirklich auch begonnen, selber Mehl zu erzeugen. Und das ist halt schon richtig erfüllend, wenn man dann die Erfolge hier sieht, wenn man dann die Planungen, so wie ich es hatte, mit dem Mehlabverkauf dann vervierfacht und überall eine positive Resonanz hat. Und ja, wir haben jetzt 7 Verkaufsstellen, haben unser Mehl aus der sehr, sehr schonenden Steinmühle, alle Vollkornmehle selber gemacht. Und das sind einfach Dinge, die machen so richtig Spaß, und da kommt man auch runter. Also wenn man vor der Steinmühle steht, die malt halt dann mal so ihre 50 Kilo in der Stunde, und ja, da kann man nichts beschleunigen. Also wenn man da glaubt, jetzt pressiert's und jetzt muss ich dieses oder jenes noch parallel, dann wird die Mehlqualität sinken, dann wird das Mehl warm und dann hat man eine ideale Möglichkeit, runterzukommen. Und das ist auch immer ganz schön, wenn die ganze Familie dann beim Abpacken mit dabei ist, wenn man dann auch diesen Teilbetrieb immer mehr modernisiert. Wir haben jetzt da einiges wieder auch investiert in die Mehlproduktion und sind da ganz gute Dinge dabei. Und ja, das macht mir Spaß, aber ich nehme schon auch keine Angst, meine Auszeiten, meine Freiheiten, bin, wenn nicht gerade Corona, gerne mit Freunden unterwegs, bin gerne mit Hund und Family, mit Frau, dann auch in Bergen unterwegs und nehme dann schon auch meine Auszeiten, die man dann auch braucht.
Ja, ich habe ganz am Anfang angesprochen, das, was irgendwo schon das Interesse dann auch geweckt hat, wo ich gesagt habe, ja, wow, das habe ich jetzt so selten gesehen, und zwar deine Ansichten, die man auf der Webseite von euch sehen kann, hinsichtlich dem sozialen Unternehmertum. Da hat man sich ja mehr oder weniger so selber, wie soll man es formulieren, so Auflagen, Regeln oder sowas gegeben, wie man gerne als Unternehmen arbeiten möchte. Und da ist ja, wie wir schon drüber gesprochen haben, die Nachhaltigkeit wichtig, aber auch andere Dinge. Kannst du uns da was dazu erzählen, was für dich soziales Unternehmertum ist, wie ja ein Stück weit vielleicht du das dann aufgebaut hast in der Firma und nach welchen, in Anführungsstrichen, Regeln dann in der Firma gearbeitet wird?
Gerne. Wir haben hier seit einem Jahr auch einen Verein gegründet. Das ist Fox Helps, und dieser Verein ist dann eben auch dazu da, anderen zu helfen, wie man schon vom Namen vermuten könnte. Und hier werden Gelder gesammelt von anhand von Vorträgen. Ich halte relativ viele Vorträge, und dann werden diese Einnahmen teilweise oder auch großteils hier in die Fox Helps gebracht. Wir haben natürlich unsere Mitgliedsbeiträge. Wir haben aber auch eine Gewinnabführungsverpflichtung, sodass wir einen kleinen Prozentteil unserer Gewinne eben auch in die Fox Helps schieben müssen, um eben dann Projekte unterstützen zu können, wie jetzt zum Beispiel Orient Helfer, wie jetzt zum Beispiel Faradscha, wirklich ganz, ganz tolle Projekte, die dann in Nord- und Mittelafrika stattfinden, weil ich schon der festen Überzeugung bin, wer auf der Sonnenseite des Lebens steht, der sollte auch was zurückzahlen. Und das sind wir doch irgendwie alle. Und ich denke schon, dass man einfach das schuldig ist. Und so ein Unternehmen sollte eben auch, meines Erachtens, es gibt immer wieder andere Ansätze und Denkweisen, einiges dafür tun, im Rahmen der kleinen Möglichkeiten, kleine Dinge zu verbessern. Aber ich könnte jetzt da viele aufzählen, bei deren Engagement ich in Ehrfurcht erstarre. Wir versuchen, einen kleinen Teil dazu beizutragen und versuchen eben auch, andere zu motivieren. So konnten wir jetzt immer wieder auch bereits zum dritten Mal PCs spenden für Homeschooling, zum Beispiel in der Jugendsiedlung Traunreuth, die einfach nicht dann die finanziellen Möglichkeiten haben, dass die Schüler, die dann durchaus auch durchs Raster fallen, eben beschult werden in genau diesen Zeiten.
Ja, man kann ja Summen nennen, 20.000 Euro in einem Jahr an Spenden, das ist schon eine Hausnummer.
Ja, es waren sogar knapp 25.000 und da sind wir schon auch auf der einen Seite stolz darauf, B, ist es natürlich auch ein Ansporn, weil ja, wir haben jetzt gemerkt, das geht, das funktioniert. Und das sollte man jetzt natürlich auch weiter ausbauen. Wir hatten einen Pressebericht, einen sehr nutzbringenden in der PNP, der dann auch uns wieder einige Spenden beschert hat, wo ich heute zum Beispiel einen Anruf erhielt von einem Bürger, der gesagt hat, okay, er hat zwei alte PCs, wenn wir die sicher löschen, dann würde er sie sehr, sehr gerne spenden. Und so können wir mit wenig Aufwand das 1:1 weitergeben und dann wird es auch 1:1 gespendet und ein paar Kleinigkeiten verbessern und das macht Spaß. Das ist halt wirklich was, wo man sich ein bisschen einbringen kann mit dem Wissen, was man so aufgebaut hat.
Ja, man kann es ja sagen, also den Artikel habe ja ich geschrieben, wo du mir dann geschrieben hast, dass es was gebracht hat, also 10 Mitglieder, glaube ich, und irgendwie 1.000 Euro Spenden oder so. Da habe ich mich persönlich auch gefreut einfach auch, gell? Weil das ist toll, dass mit so, ja, im Endeffekt ist es ja wie bei dir auch, mit dem, was man so an Expertise hat, also bei mir ist es dann einen Text zu schreiben und euch quasi vorzustellen, was das dann für positive Effekte mit sich bringt, weil sie Leute finden, die sagen, okay, da mache ich gerne mit, das überzeugt mich und da habe ich ja Vertrauen. Das ist ja alles keine Selbstverständlichkeit. Und das finde ich toll, auch von die Leute, die sie dann da bewegen haben lassen dazu.
Ja, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir dann damit auch einen kleinen Beitrag leisten können, auch andere wiederum bekannter zu machen, so dass man auch hier oder dort, weil es ist ja völlig egal, ob ich jetzt einfach, ob die Spenden dann zur Fox Helps fließen oder ob jemand sagt, Mensch, das Faradscher-Projekt finde ich toll, die Orientel finde ich toll, den Lautlos e.V. finde ich toll. Es ist ja dann irgendwie jeder Verein individuell, eben genannte Vereine, die in mir das in Ehrfurcht erstarren hervorrufen, wo mit einem wahnsinns eigenem Engagement vieles Großes erreicht wird. Und das ist halt sowas, was mir riesig Spaß macht, hier so kleine Dinge verbessern zu können. Aber das sehe ich jetzt in keinster Weise als Arbeit, als Belastung, sich da abends dann nochmal ein paar Stunden hinzusetzen und das dann mit Freunden auszuarbeiten. Natürlich zurzeit nur online, wenn's wieder anders geht und man hat ein paar Bierchen dann nebenbei zum Zubrosten, macht's noch mehr Spaß. Aber so geht es auch und gerade jetzt ist auch in Libanon, in Syrien und so weiter extrem viel los und unwahrscheinlich Hilfsbedürftigkeit. Ja. Und da muss was gemacht werden.
Ja. Gibt es sonst noch Punkte, neben dem, dass man quasi gemeinnützig, also sich das auf die Fahnen schreibt oder sogar in die Betriebsphilosophie reinschreibt oder sich selber zwingt, Gewinne an den gemeinnützigen Vereinen zu spenden, sage ich jetzt mal. Gibt es da noch Punkte, die du im Unternehmertum vielleicht auch was die Mitarbeiter, Kollegen angeht, anders siehst, als es vielleicht nur bei anderen Betrieben, konventionelleren Betrieben der Fall ist. Also was weiß ich, Hierarchien, wie ist der Umgang miteinander? Gibt es da auch andere Dinge bei dir?
Ich denke schon, dass wir von der Kultur und von der Kommunikation sehr, sehr offen sind. Da müsste man aber primär jetzt meine Mitarbeiter befragen. Also sprich, wir haben dann im Neubau, der ja auch in diese Richtung ging, einen komplett Holzbau hingestellt mit ausschließlich aus natürlichen Materialien, der dann auch alle Standards der energetischen heutigen Wissensstände einhält, wo wir dann natürlich schon auch dafür gesorgt haben, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen, weil zu mir haben ja einige gesagt, okay, so baut man vielleicht ein Wohnhaus, aber doch keine Firma so teuer. Aber ich muss immer dazu sagen, man ist einfach auch häufig in der Firma zu mehr als 50% seiner Wachzeit. Und dann macht es natürlich auch sehr, sehr viel Sinn, die Firma so zu bauen, wie sie maximal gesund ist. Und so, glaube ich, konnten wir schon auch einiges bewegen, dass wir von der Akustik, vom Open Space Gedanken, von den kaum vorhandenen Hierarchien, von den sehr kurzen Wegen dann schon eine Mitarbeiterlandschaft geschaffen haben, mit der es einfach auch Spaß macht. Das liegt aber primär an den Mitarbeitern, die wir finden konnten, wo man dann einfach auch gerne mal noch abends was unternimmt. Natürlich alles freiwillig. Wir sind keine Googles, die den Mitarbeitern Dinge bereitstellen und dann erwarten, dass diese auch genutzt werden, um hintenrum die Arbeitszeit zu verlängern, sondern das klappt bei uns ganz gut. Und von der Unternehmensführung haben wir einige durchaus agile Ansätze, sehr, sehr moderne Ansätze, die dann genau diese Punkte bei den Mitarbeitern positiv ansprechen.
Was wäre da einer zum Beispiel?
Einer ist zum Beispiel, dass wir eine sehr häufige und sehr offene Kommunikation leben, dass wir auch in diesen Zeiten zum Beispiel ständig unsere Betriebsversammlungen durchführen, dass wir ein sehr intensives Mitspracherecht leben bei den Mitarbeitern, wenn es jetzt um neue Produkte, neue Ideen geht, dass wir dann auch wirklich mal komplette Betriebszweige umstellen und auch Dinge in Frage stellen, wenn man merkt, die Mitarbeiter haben ihren Schmerz damit oder auch das eine oder andere, was vielleicht auch mal ein sehr lukratives Business war, nicht mehr pflegt, weil man einfach auch merkt, das ist irgendwie nicht mehr so auf dem Stand der Technik, auf dem Stand der Zeit oder auch so, wie sich's die Mitarbeiter erwarten. Und mit diesen Einflüssen kann ein Betrieb einfach zukunftsfähig werden, weil man kann ja nie von sich selber den Anspruch haben, dass man immer der Ideenreichste ist. Und das wäre ja völliger Quatsch, wenn man die Mitarbeiter einschränkt im Sammeln von Ideen, weil dann ist der Betrieb auch immer als begrenzender Faktor in den eigenen Ideen begrenzt. Und so kann man es auch schaffen, wirklich frei denkend mal ein bisschen neue Ansätze, komplett andere Ansätze zu schaffen. Ja, und ich glaube, das ist schon was, wo unsere Mitarbeiter, aber natürlich auch unsere Kunden dann, die das Ganze positiv sehen und auch so anerkennen. Und ja, so konnten wir jetzt dann bis zum nächsten Jahr 29 Jahre, bis zum nächsten Jahr sind es ja 30 Jahre, dann durchaus ganz gut verbringen. Aber im nächsten Jahr, die 30 Jahre Feier, die wird uns keiner mehr verhageln, weil die große Einweihungsfeier durch Corona bei unserem Neubau in Tittmoning wurde uns ja logischerweise gehörig verhagelt. Aber das war jetzt einfach nicht dramatisch, nicht tragisch. Eine Feier abzusagen ist nie tragisch, ist immer nur schade. Im nächsten Jahr gibt es eine große 30-Jahr-Feier der Fox Group und da freuen wir uns schon alle drauf.
Ja, das glaube ich. Das ist eine ordentliche Zeit. Also 30 Jahre ist dann schon gerade in einem Branchenfeld, das von unsteten Zeiten geprägt war, sage ich jetzt mal. Spannend. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Ich hätte deine Expertise noch haben wollen, und zwar, was immer so debattiert wird, jetzt eben auch durch Corona hervorgerufen, ist das Homeoffice. Wie stehst du dazu? Findest du, dass man zum Beispiel das als Arbeitgeber auf jeden Fall anbieten müsste und das vielleicht auch rechtlich so geregelt ist, oder siehst du das gar nicht so als Vorteil? Vielleicht hast du da schon natürlich wahrscheinlich sogar Erfahrungen. Wie siehst du die Thematik so?
Ja, wir haben natürlich unsere Erfahrungen. A, habe ich die als Unternehmer. Also bei uns galt in der Corona-Zeit immer die Devise Homeoffice first. Aber bei uns ist es natürlich auch relativ einfach als IT- und Dienstleistungsbetrieb in Beratungsprojekten. Wir führen auch Normen ein, die die Informationssicherheit beschreiben, die ISO 27001 und einige Subnormen. Gehen wir auch dazu über, dass man Homeoffice durchaus schon gestalten kann, auch auf sicheren Pfaden. Also das geht und es gibt da jetzt keinen Grund mehr technischer Art, dass man, wenn man es richtig macht, vor Homeoffice zu viel Angst haben muss. Mhm. Ich kriege mit, dass Homeoffice einfach sehr, sehr gut klappt, dass die Mitarbeiter dann natürlich auch wieder ins Büro wollen, dass Homeoffice immens an Charme verloren hat durch das, dass es zu gewohnt wird. Aber auf der anderen Seite kriege ich schon auch mit, dass die Zwänge meines Erachtens nicht sehr, sehr förderlich sind, weil ein Unternehmer, der heute nicht modern sich darstellt, der nicht auch diese Dinge anbietet, der wird den auf gut bayerisch War of Talents verlieren, der wird den Kampf um die besten Mitarbeiter verlieren und das regelt sich von selber. Wenn ein Unternehmer einfach seinen Mitarbeitern nicht so vertraut, dass er sagt, okay, die arbeiten ja nichts, wenn ich nicht ständig hinter ihnen stehe. Das ist das 60er Jahre Unternehmertum, das wird es auf Dauer nicht mehr geben. Es wird die Freiheit verlangt werden. Man hat heute mündige Mitarbeiter. Bei uns ist es auch erforderlich, dass mal Mitarbeiter ins Büro kommen, sei es aus Dingen wie jetzt zum Beispiel was technisch lösen zu müssen oder eben auch, wir haben einen relativ hohen oder einen sehr hohen Frauenanteil bei uns in der Firma oder eben auch, dass die eine oder andere vielleicht mit ihren Kleinkindern, wo jetzt gerade dann der Papa aufpasst oder eben umgekehrt, dass die einfach keine Möglichkeiten haben, dass beide Frau und Mann im Homeoffice sind, dass dann, wer sich die Kinder dann mit annimmt, einfach dann zu Hause sitzt und dann der Partner, die Partnerin gerne ins Büro fährt. Es muss bei uns immer so alles zu stark polarisieren, zu stark schwarz-weiß gesehen werden. Ich bin da wirklich ein großer Verfechter des gesunden Menschenverstandes und er gibt immens viel Raum her. Aber wichtig ist, die Mitarbeiter müssen sich's gerade jetzt zu diesen Zeiten aussuchen können und sollten auch den Umgang Homeoffice first pflegen. Informationssicherheitstechnisch ist das alles lebbar und leistbar und die IT-Sicherheit lässt auch zu, dass man vernünftig von fast jedem Winkel dieser Erde arbeiten und sich in die Firma einwählen kann.
Mhm. Ja, Franz, du hast schon gleich den nächsten Termin. Jetzt haben wir es 18:30 Uhr. Mag ich dich gar nicht mehr länger aufhalten und sage erstmal vielen Dank für das spannende Gespräch und lade mich einfach jetzt mal ganz uncharmant selber auf den Hof ein, weil den hast du mir so schmackhaft gemacht, auch mit den Ziegen und alles. Und ich mag die Mehlproduktion irgendwann mal sehen. Wenn das irgendwann mal realisierbar wäre und wir auf der Terrasse dann nur auf unser Gespräch anstoßen können, würde mich das auch sehr freuen.
Herzlich gerne, ich freue mich drauf. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal Braugerste angebaut und dann können wir vielleicht unser eigenes Bier schon genießen. Sehr
Okay.
gerne, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, danke dir, Franz, und mach's gut.
Mach's gut, Servus.
Ciao.
Ich hoffe, es geht euch beim Hören ein bisschen wie uns. Es ist wahnsinnig spannend, für eine Stunde ins Leben eines anderen Menschen so tief schauen zu dürfen. Wenn ihr Menschen kennt, und zwar völlig egal, ob die prominent sind oder nicht, die wirklich was zu erzählen haben, oder wenn ihr Fragen an uns habt, Lob oder Kritik, schreibt uns bitte an raimund.meisenberger@pnp.de und an ralf.enzensberger@pnp.de. Wir bedanken uns herzlich für eure Unterstützung, dass uns mit jeder Folge mehr Menschen abonnieren. Es ist echt eine wahre Freude. Empfehlt uns gern weiter. Danke und bis zum nächsten Mal. Servus.